Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Es herrscht Staatstrauer im Iran nach der amerikanischen Drohnenattacke auf den wichtigsten General des Regimes. Doch die Führung in Teheran hat bereits Vergeltungen angekündigt. Das könnte auch die US-Verbündeten in der Region treffen. Wir sprechen gleich darüber mit unserem Israel-Korrespondenten. Um danach auf einen zweiten Krisenherd vor den Toren Europas zu blicken, die Türkei will eigene Truppen nach Libyen schicken. Wie die Lage im Bürgerkriegsland aktuell aussieht, auch dazu gleich mehr. Wir berichten dann aus dem westafrikanischen Burkina Faso, das dem sich ausbreitenden Terror im Land wenig entgegenzusetzen hat. Und schließlich die Waldbrände Down Under. Australien diskutiert über den Klimawandel und den Wandel des politischen Klimas, der nun folgen könnte. Die Regierung gerät in dieser Debatte immer stärker unter Druck. Präsident Trump hat gerade eine Dynamitstange in ein Pulverfass gesteckt. Es war der frühere US-Vizepräsident und aktuelle Präsidentschaftsbewerber der Demokraten Joe Biden, der die gezielte Tötung des iranischen Top-Generals Qasem Soleimani besonders bildstark kommentierte. Die Reaktion aus Teheran scheint die Sorge vor einer unkalkulierbaren Eskalation in einer ohnehin instabilen Region zu bestätigen. Die iranische Führung droht den USA mit schwerer Vergeltung. Das zielt sicher auf die mehr als 10.000 im Irak stationierten US-Soldaten, aber wohl auch in Richtung der engsten Verbündeten Washingtons in der Region, zum Beispiel Israel. In Tel Aviv bin ich jetzt verbunden mit unserem Israel-Korrespondenten Benjamin Hammer. Herr Hammer, der engste US-Verbündete in der Region befindet sich in Reichweite iranischer Raketen. Wie reagiert man in Israel auf die Drohungen aus Teheran?
Ja, zunächst einmal mit einer erhöhten Alarmbereitschaft. Das Raketenabwehrsystem für Tel Aviv, das soll verstärkt worden sein, ebenfalls in Haifa und anderen Orten im Norden Israels. Ja, und auch israelische Medien haben heute die angeblichen Worte eines iranischen Kommandeurs zitiert, der angeblich daran erinnert, dass auch Tel Aviv eben in Reichweite iranischer Raketen liege. Im Norden Israels gilt die Lage ja als besonders kritisch, wegen der Nähe zu Syrien und zum Libanon, wo sich Verbündete Irans befinden und eben auch Soldaten des getöteten Generals Soleimani. Ein weiteres Beispiel, das Skigebiet auf der von Israel kontrollierten Seite der Golanhöhen, das wurde geschlossen. Das zeigt einfach, die Alarmbereitschaft ist hoch. Auf der einen Seite also eben diese Nervosität, auf der anderen Seite versucht Israel, Selbstvertrauen und Entschlossenheit auszustrahlen. Premier Netanyahu hat gestern Donald Trump gelobt und gibt sich zufrieden, dass Soleimani getötet wurde. Ja, gleichzeitig hat Netanyahu seinen Kabinettskollegen verboten, sich überhaupt zum Thema zu äußern. Das scheint die israelische Strategie zu sein, jetzt nicht mitzumischen rhetorisch und möglicherweise ein niedriges Profil zu wahren, weil eben ganz klar Israel weiß, dieser Vergeltungsangriff, der von vielen ja erwartet wird, der könnte Israel treffen.
Stichwort Vergeltungsangriff. Bis zur Revolution 1979 im Iran waren Israel und Iran ja gute Freunde. Aus der Freundschaft von einst ist aber eine beispiellose Feindschaft geworden. Kein anderes Land warnt seit Jahren so laut vor der iranischen Gefahr. Wo fühlt man sich in Israel besonders verwundbar?
Ja, wenn es um Warnungen und Ängste auf israelischer Seite geht, dann natürlich bei der Befürchtung, dass der Iran an Atomwaffen kommt. Premier Benjamin Netanyahu warnt ja seit Jahren, galt als starker Gegner des Atomabkommens, als die Obama-Regierung das noch unterstützte und mitverhandelte. Iran hat keine Atomwaffen, stand jetzt, aber die Warnung Israels, die lautet natürlich ganz klar, dass sich das ändern könnte und dann zu einer existenziellen Bedrohung Israels wird. Und dann ganz klar, ich habe es angesprochen, die Grenzen Libanon, Syrien, dort die Verbündeten Irans, auch im Gazastreifen mit teilweise enormen Raketenarsenalen und enormen Feuerkräften. Und Israel droht damit ein Mehrfrontenkrieg. Das entspricht auch gewissermaßen der jahrelangen Taktik Irans, nicht direkt einzugreifen, sondern die Verbündeten an den Grenzen Israels zu stärken. Und das ist aus Sicht der Israelis die größte Bedrohung, die da ist.
Der getötete Kommandeur Soleimani war der strategische Kopf hinter den iranischen Quds-Brigaden, die im Ausland aktiv sind und die Vernichtung Israels zu ihrem Ziel gemacht haben. Welche Rolle spielen diese Brigaden für Israel?
Ja, erstmal drängt sich ja der Name auf. Quds-Einheit, benannt also nach Arabisch Al-Quds, Jerusalem. Und damit das Ziel dieser Einheit, die Befreiung von Jerusalem, die Zerstörung Israels. Damit also ganz zentral involviert. Die Quds-Einheit soll den Verbündeten geholfen haben, auch technologisch aufzurüsten. Wenn wir also heute von Kreisen der israelischen Armee hören, dass die Feuerkraft, die Zerstörungskraft von Raketen der Hisbollah oder im Gazastreifen der Hamas gestiegen ist in den letzten Jahren, dann könnte, da gibt es natürlich keine Bestätigung für, das auch an Ausbildung, an Training, an Technologien der Quds-Einheit liegen. Und damit nimmt sie und nahm sie in den vergangenen Jahren ganz zentral eine Rolle ein. Vor einem Jahr beispielsweise soll es die Quds-Einheit gewesen sein, die eine Rakete auf die Golanhöhen, auf ein Skigebiet dort geschossen haben, nach israelischer Darstellung, also ein direkter Angriff der Quds-Einheit.
Israel, noch ganz kurz, hat derzeit nur einen geschäftsführenden Ministerpräsidenten, einen Ministerpräsident, der zudem noch wegen Korruption angeklagt ist. Gibt es Anzeichen dafür, dass Netanyahu diese Krise auch innenpolitisch ausnutzen könnte?
Also es ist definitiv so, wann immer die Bedrohungslage in Israel wächst, wird die Innenpolitik weniger wichtig. So gesehen ein Vorteil für Netanyahu, der sich ja auch gerne als Mr. Sicherheit inszeniert. Aber er hat da, was das angeht, einen starken Konkurrenten, Benny Gantz. Im März wird ja wiedergewählt in Israel. Benny Gantz war einmal Chef der israelischen Armee. Viele könnten ihm bei einer Eskalation also sogar eher zutrauen, möglicherweise eine gute Führung abzugeben mit seiner Militär.
Israel als mögliche Zielscheibe iranischer Vergeltung. Das waren Einschätzungen von unserem Israel-Korrespondenten Benjamin Hammer. Besten Dank. Nicht nur im Nahen Osten eskaliert derzeit der Kampf um Macht und Einfluss, auch in Nordafrika. Das türkische Parlament hat in dieser Woche die Entsendung von Soldaten nach Libyen gebilligt. Staatspräsident Erdogan will mit den Truppen der international anerkannten Regierung in Tripolis zu Hilfe eilen. Premierminister Fayez al-Sarraj kämpft dort mit Rebellenanführer Haftar um die Macht im Land. Haftar, der den Osten Libyens kontrolliert und unter anderem von Russland unterstützt wird, hatte zum Jahresende einen finalen Angriff auf Tripolis angekündigt. Mirko Keilbert hat als Journalist in den vergangenen Tagen auf beiden Seiten der Front in Libyen recherchiert. Ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wie er die Lage im Land bei seinen Recherchen erlebt hat.
Ich bin durch alle drei Landesteile gereist. Libyen besteht ja aus drei Provinzen, den Cezan, Tripolitanien im Westen und der Cyrenaika, dort wo Feldmarschall Haftar regiert. In Benghazi ist der Krieg seit 2017 vorbei. Dort hat Haftar diesen Häuserkampf gegen die Milizen gewonnen. Die Kommandeure der Milizen sind jetzt nach Tripolis marschiert und deswegen hat er im April begonnen, die Hauptstadt vom Süden her zu belagern und möchte diese Kommandeure, Terroristen, wie er sie nennt, von den Hauptstadtinstitutionen vertreiben. Libyen ist ein sehr zentralistisch organisiertes Land, das heißt, alle wichtigen Ministerien und die Ölagentur NOC, durch die das gesamte Einkommen Libyens generiert wird, befinden sich dort. Und so kann man sagen, im Osten ist eine Art Polizeistaatmentalität eingekehrt. Haftar regiert dort, hat aber auch für Ruhe gesorgt. Die Bürger sind darüber gar nicht so unglücklich. Und Seit April gibt es diesen Krieg um die Hauptstadt mit 150.000 Flüchtlingen mittlerweile und einen sehr merkwürdigen Zustand von Normalität. Man sitzt in Staus, man fährt eigentlich ganz normal durch eine Stadt, die funktioniert. Und nach 2 Kilometern im Süden befindet man sich in einem Kriegsgebiet, über den Drohnen summen. Man hört dieses Geräusch der Drohnen die ganze Zeit. Und im Süden, in der Fezzan-Provinz, gibt es gar keine Konflikte, aber dort kommen weiterhin viele Migranten aus der Sahara an und warten auch nicht darauf, bis dieser Konflikt vorbei ist.
Welche Rolle spielt die international anerkannte Regierung in Tripolis bei diesem Kampf um die Hauptstadt?
Die Regierung Sarraj wurde ja eigentlich eingerichtet auf einer Friedenskonferenz im marokkanischen Sirat, um den Kampf gegen den Islamischen Staat führen zu können. Und damals haben ja vor allem die Amerikaner mit Hilfe von libyschen Milizen den Islamischen Staat vertrieben. Seitdem hat man aber diese Regierung Sarraj auch aus Europa kaum unterstützt. Der Premier beherrscht eigentlich nur Stadtteile von Tripolis, ist international anerkannt, aber hat eben bis jetzt auch von den europäischen Partnern kaum Hilfe bekommen und hat deswegen sich jetzt an die Türkei gewendet. Die Türkei könnte auch die Rolle einnehmen müssen, diese Regierung gegen die eigenen Milizen zu unterstützen, weil die handeln eigentlich aus Eigennutz zum größten Teil.
Sie haben die europäischen Staaten genannt. In diesem Bürgerkrieg spielen auch ausländische Mächte eine Rolle. EU-Staaten, Russland, arabische Länder und jetzt auch die Türkei beteiligen sich mehr oder weniger offen an dem Ringen um Einfluss und Macht in dem rohstoffreichen Land. Wie macht sich diese ausländische Präsenz bemerkbar?
Beide Seiten versuchen, die Präsenz von ausländischen Söldnern vor der eigenen Bevölkerung, aber auch vor ausländischen Diplomaten zu verbergen. Es gilt weiterhin ein Waffenembargo. Insofern müssen beide Seiten damit rechnen, irgendwann zu einem Zeitpunkt dafür belangt zu werden, dass sie Waffen aus dem Ausland erhalten. Im Falle der Sarraj-Regierung ist es Katar und die Türkei. Und selbst wenn der Feldmarschall Haftar wird, unterstützt von Ägypten, Russland und zum Teil auch Frankreich. Man kann keine Söldner auf den Straßen sehen, man hört aber immer wieder auch von Kontakten, dass es Spezialisten gibt, die Drohnen bedienen. Beide Seiten setzen verstärkt, wie gesagt, Drohnen ein. Jetzt kommt natürlich mit der türkischen Armee eventuell das erste Mal eine offizielle Armee in das Land und deswegen ist das ein Paradigmenwechsel, wenn es denn geschieht. Beweise gibt es hier nur für die Präsenz von Söldnern auf Seiten der Syrer, die auch in den letzten Tagen gekommen sind, syrische Freiwillige, die scheinbar angeworben wurden, um die Hauptstadt gegen Haftar zu verteidigen.
Die deutsche Bundesregierung wirbt seit geraumer Zeit für eine friedliche Lösung des Konfliktes. Es ist immer wieder die Rede von einem Libyen-Gipfel. Welche Rolle spielt das derzeit?
Die Zivilbevölkerung, die sich aus dem Konflikt ja zum größten Teil raushält, man darf nicht vergessen, dass die meisten Menschen nach dem Sturz von Gaddafi eigentlich ganz normal in ihr Leben zurückgekehrt sind und weder mit Milizen noch mit Haftars Militär viel zu tun haben wollen. Deutschland wird im Allgemeinen als neutral gesehen, nicht wie Italien ehemalige Kolonialmacht oder wie Frankreich zum Beispiel auf Seiten Haftars aktiv. Aber ich würde sagen, die Zeit ist noch nicht abgelaufen. Eigentlich hat Libyen ja auch alles, was es braucht, um einen Neustart zu schaffen. Genug Geld, relativ geringe Bevölkerungszahl mit 5 Millionen und einem riesigen Gebiet. Insofern, ich glaube, es wird eine Berlin-Konferenz geben und die einzige Chance wird wahrscheinlich sein, die Verbrechen und den Waffenschmuggel als Druckmittel zu nutzen gegen alle Seiten, um mindestens einen Waffenstillstand zu erreichen.
Einschätzung des Journalisten Mirko Keilbert, der gerade von einer Recherchereise durch Libyen zurückgekehrt ist. Anders als die Nachbarstaaten Mali und Niger stand das westafrikanische Burkina Faso lange Zeit nicht im Fokus von Terroristen. Das hat sich 2015 geändert. Seit 4 Jahren haben Gruppierungen, die dem Terrornetzwerk Al-Qaida oder dem IS verbunden sind, Burkina Faso zu ihrem Operationsgebiet gemacht. Regelmäßig erschüttern Anschläge das Land, sodass der Staat mittlerweile als Sinnbild für den sich ausbreitenden Terror in Westafrika steht. Rund um die Weihnachtsfeiertage kam es zu Gefechten zwischen Terroristen und Soldaten, die blutigsten Anschläge im Land seit vielen Jahren. Westafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki über die Hintergründe und den europäischen Wunsch zu helfen.
Mehrere Dutzend Motorräder von geflüchteten oder getöteten Terroristen, zerstörte Autoteile. Das sind die Überreste des bislang blutigsten Terrorangriffs in Burkina Faso. Seit 5 Jahren erlebt der westafrikanische Staat einen terroristischen Anschlag nach dem anderen, so auch rund um die Weihnachtszeit. Am 23. Dezember griffen bewaffnete Milizen auf Motorrädern Zivilisten und Militärstützpunkte rund um die Stadt Aribinda an, im Norden des Landes, ca. 300 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Ouagadougou. Neben mehreren Soldaten wurden laut Sicherheitsbehörden auch über 30 Zivilisten getötet, die meisten von ihnen Frauen, die bereits zuvor vor den terroristischen Gruppen auf der Flucht waren. Einen Tag später waren einige Kilometer entfernt weitere Soldaten angegriffen worden. Es kam zu blutigen Gefechten. Daraufhin reiste eine Delegation aus der Hauptstadt in die Region. Präsenz zeigen, demonstrieren, dass der Staat in den betroffenen Regionen noch vor Ort und handlungsfähig ist, so der Plan. Die Worte des Verteidigungsministers Sherif Mouminassi wirken angesichts des Ausmaßes der Gewalt hilflos. Unsere bewaffneten Truppen, Verteidigungs- und Sicherheitskräfte werden alles geben, um ihr Land zu verteidigen. Sie werden alles tun, Sieg um Sieg zu erringen, in der Gewissheit, dass es nicht ihr alleiniger Kampf ist, sondern der von ganz Burkina Faso. Vom militärischen Erfolg kann bislang in Burkina Faso aber keine Rede sein. Die Armee ist schlecht ausgebildet und ausgerüstet und den Terroristen bislang nicht gewachsen. Das zeigen auch die Zahlen. Laut den Vereinten Nationen wurden in den letzten 4 Jahren über 700 Menschen getötet. Rund 500.000 befindet sich innerhalb des Landes auf der Flucht vor den Terrorattacken. Wer da angreift und aus welchen Gründen, darüber gibt es unterschiedliche Informationen. Im Grenzgebiet von Burkina Faso und den Nachbarstaaten Mali und Niger operieren diverse Milizen und Banden. Es geht um Terror im Namen eines radikalen Islams, aber auch um die Kontrolle über Drogengeschäfte. Die Lage in Burkina Faso besorgt mittlerweile auch schon andere westafrikanische Staaten. Auf einer afrikanischen Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr in Dakar warnte der senegalesische Präsident Macky Sall, wie wichtig der Frieden für die Region sei. Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Sahelzone sind integraler Bestandteil von Frieden, Sicherheit und Stabilität auf der ganzen Welt. In der Sahelzone gegen den Terrorismus zu kämpfen, ist deshalb eine Aufgabe für alle, die Sicherheit wollen. Die westafrikanischen Küstenstaaten befürchten zu Recht, dass sich der Terror wie ein Flächenbrand bis zu ihnen ausbreitet, sagt Konfliktforscher Sambe Bakari vom Afrikanischen Zentrum für Friedensforschung. Wir brauchen eine Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit, um Burkina Faso zu helfen. Tun wir das nicht, riskiert die internationale Gemeinschaft, dass sich hier ein neues Epizentrum des dschihadistischen Terrorismus entwickelt. Und Burkina Faso ist nicht das Hauptziel. Wenn sich die Sicherheitslage im Land weiter in diesem Tempo verschlechtert, wird sich der Dschihadismus auf die Küstenstaaten ausbreiten. Und das wäre eine schlechte Entwicklung für die Stabilität des Kontinents. Viele der westafrikanischen Staaten wie Burkina Faso fordern offensivere internationale Hilfe. Mehr Geld, bessere Ausrüstung, dafür gibt es schon Zusagen, auch aus Europa. Doch die Hilfe komme nur schleppend an. Die Ex-Kolonialmacht Frankreich hat angekündigt, sich stärker in der Sahelregion engagieren zu wollen. Die Franzosen sind unter anderem mit ihrer mehr als 4000 Soldaten starken Antiterroreinheit Barkhane in der Region aktiv. Frankreich hat Deutschland aber bislang vergeblich um eine militärische Beteiligung an einer neuen Kampf- oder Ausbildungsmission gebeten. Die Bundeswehr ist mit rund 1500 Soldaten im Nachbarstaat Mali im Einsatz. Im Niger bildet sie Spezialkräfte aus. Die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat aber kürzlich angekündigt, das Mandat für die Bundeswehr in der Sahelzone ausweiten zu wollen. Konfliktforscher Sambe Bakari vom Afrikanischen Zentrum für Friedensforschung glaubt aber nicht, dass der Terror in der Sahelzone sich nur militärisch lösen lasse. Was die internationale Gemeinschaft und auch die G5 Sahelstaaten vergessen, wir haben bisher nur auf eine militärische Lösung gesetzt. Aber in der Menschheitsgeschichte hat eine Kalaschnikow noch nie eine Ideologie getötet. Die Ideologie des Terrorismus muss bekämpft werden, mit Bildung, sozialen Reformen und Antworten für die Jugend, die sich verzweifelt in Booten Richtung Europa aufmacht. Wir dürfen uns nicht auf das Militär verlassen. Meiner Meinung nach hat das den Terrorismus noch nie aufgehalten. Die Amerikaner sind seit 15 Jahren in Afghanistan und die Taliban sind immer noch da. Als afrikanisches Beispiel nennt Sambe Bakari Burkina Fasos Nachbarstadt Mali. Bis heute sind dort über 12.000 Soldaten in verschiedenen internationalen Stabilisierungs- und Antiterrormissionen stationiert. Die Sicherheitssituation hat sich aber bis heute trotzdem zunehmend verschlechtert.
Bei der politischen Entwicklung hat Burkina Faso in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte gemacht. Jetzt wächst die Sorge vor einem Abgleiten in den Terror. Dunja Sadaki berichtete. Für die Australier gleicht der Start in das neue Jahrzehnt einem Albtraum, der nicht enden will. Seit Wochen kämpfen die Feuerwehren im ganzen Land verzweifelt gegen Waldbrände, die mittlerweile eine Fläche größer als die der Schweiz vernichtet haben. Und die Aussichten sind düster. An diesem Wochenende erwarten die Meteorologen Temperaturen von bis zu 46 Grad und Regen ist weiter nicht in Sicht. Die Regierung, die lange Zeit das Gefühl vermittelt hatte, die Lage unter Kontrolle zu haben, greift zu immer drastischeren Maßnahmen. Erstmals in der Geschichte des Landes zieht die Armee mehrere tausend Reservisten ein. Sie sollen bei der Bekämpfung der Brände unterstützen. Doch egal, wie dieser Kampf gegen die Gewalten der Natur am Ende ausgeht, schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Brände das politische Klima verändert haben. Holger Senzel über ein Land im Ausnahmezustand.
Kein Öl und keine Kohle mehr, stoppt den CO2-Ausstoß, rufen Demonstranten im rauchverhangenen Sydney. Die Proteste haben zugenommen, seit die verheerenden Buschbrände in Australien toben, seit vergangenem Oktober Millionen Hektar Land vernichtet und über 1000 Häuser zerstört haben. Gigantische Flammen weißen, vor denen selbst die Feuerwehren kapitulieren. Tausende Menschen flohen vergangene Woche aus einer Küstenstadt in Victoria an den Strand, als die Feuerfront fauchend aus den Bergen heranraste. Die Bilder der panisch durch den Ascheregen um ihr Leben rennenden Urlauber und Anwohner schockierten ein Land, in dem man bis dahin überzeugt war, schlimmer könne es nun wirklich nicht mehr werden. Die Brände schaffen sogar ihr eigenes Wetter. Sogenannte Feuerwolken sind ein seltenes meteorologisches Phänomen, bei dem die Hitze Rauch, Ruß und Wasserdampf hoch in die Atmosphäre reißt, gewaltige Wolken bildet, in denen sogar Gewitter entstehen, die Blitze über weite Strecken schicken. Im knochentrockenen Unterholz dann neue Feuer entzünden, die sich bei starkem Wind und Rekordhitze von über 40 Grad rasant ausbreiten. So früh und so heiß kam der Sommer mit den Buschfeuern noch nie in Australien. Das ist Fakt. Und so extrem waren die Dürren auch noch nicht. Am menschgemachten Klimawandel liegt's. Davon sind die meisten Wissenschaftler überzeugt. Und mehr Australier sind bereit, dies zu glauben. Die Stimmung ändert sich im weltgrößten Kohleexportland. Mr. Speaker. This is coal. Vor zwei Jahren kam der heutige Premierminister Scott Morrison noch mit einem Brocken Kohle ins Parlament, streckte sie wütend der grünen Opposition entgegen, die von Klimawandel sprach. It's coal. Das ist Kohle und vor der müsst ihr keine Angst haben. Männer und Frauen dieses Landes haben sie aus der Erde gegraben und sie garantiert seit über 100 Jahren den Wohlstand Australiens. It's coal that has ensured for over 100 years. Der Abgeordnete Morrison bekam damals eine Menge Beifall, denn Australiens Wirtschaft ist auf Kohle gebaut. Der Großteil der Elektrizität wird bis heute mit Kohle erzeugt im sonnenreichen Australien, über 200 Millionen Tonnen exportiert. Es geht um Milliarden Dollar, Zehntausende Arbeitsplätze, den wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes. Die Kohlelobby ist mächtig. Australien hat den höchsten Pro-Kopf-Ausstoß von Treibhausgasen der Erde, aber die Warnungen vor den Folgen des Klimawandels galten lange als Angriff auf die australische Seele. Und in keinem anderen Land der Erde gab es denn auch so viele Leugner des menschengemachten Klimawandels. Ein Dorf wird evakuiert in Neu-Süd-Wales. Zuweilen stoßen die Feuerwehrleute dabei auf Unverständnis, weil die Menschen bis zum Schluss hoffen, dass ihr Haus vom Feuer verschont bleibt. Justin und Helena hofften noch, als sich die Brände von zwei Seiten näherten. Doch dann entdeckten sie eine dritte Feuerfront und wussten, dass sie verloren hatten. So, it was probably 40 plus meters up. Die Flammen waren bis zu 40 Meter hoch. Sie rasten regelrecht durch den Wald. Die Bäume fackelten ab wie Papier. Da war klar, wir hatten keine Chance. We had no chance. Weg hier, ruft eine Frau ihrem Sohn zu, als ein Flugzeug rote Löschflüssigkeit ablässt. Mehr als 100 solcher Maschinen sind im Einsatz. Über 10.000 Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter und Freiwillige kämpfen gegen die Flammen und stehen doch oft auf verlorenen Posten. Wir sind hier alle im Panikmodus, sagt eine Frau in Neu-Süd-Wales. Es ist einfach grauenhaft.
It's so distressing because they're in panic mode, we're in panic mode. It's just horrible.
Demonstranten vor der Baustelle der Adani-Mine. In Queensland soll eine der weltgrößten Förderstätten für Kohle in Betrieb gehen. Nach 9 Jahren heftigen Protesten und endlosen politischen Debatten gab die Regierung von Queensland das Go. Doch auch international wächst der Druck. Siemens etwa überlegt, sich aus dem Projekt zurückzuziehen. Auch im Lande selbst werden die Zweifler an Australiens Kohlepolitik mehr. Das Klima verändert sich, das ist offensichtlich. Und kein Land spürt die Folgen des Klimawandels so drastisch wie Australien. Sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen auf der einen, Jahrhundertdürren auf der anderen Seite. In immer mehr Regionen ist die Landwirtschaft existenzbedroht, weil die Ernten verdorren und das Vieh verdurstet. Das Weltkulturerbe Great Barrier Reef geht zugrunde an der Meereserwärmung. Sydney ist in dichten Qualm gehüllt. Zeitweise haben die Brände schon die Vorstädte bedroht. Mehrere Feuer sich zu einer gigantischen Flammenwalze vereinigt. Hinter dem weißen Schleier zeigt sich diffus ein orange-roter Himmel über Australiens größter Stadt. Ich bin ratlos, was ich den Leuten raten soll, sagt Edward Jagasotti von der Medizinhochschule Sydney. Bleib drinnen, schließ die Fenster, treib keinen Sport. Sowas kannst du sagen, wenn die Verschmutzung ein paar Tage dauert, aber wir haben das hier schon seit Monaten.
Small particles.
Wir haben es hier mit kleinen Partikeln zu tun, die durch den Rauch von brennendem Holz entstehen. Sie enthalten auch alle möglichen giftigen Chemikalien und sie werden hoch in die Atmosphäre geschleudert und legen dort sehr weite Strecken zurück. Die kleinsten dieser Partikel dringen vor bis in die Lungen und werden vom Blut aufgenommen und verursachen Entzündungen und andere Schäden. Buschfeuer gab es in Australien schon immer. Mit Klimawandel hat das nichts zu tun. Das war lange Mantra der australischen Regierung. Inzwischen ringt sich auch der Premierminister zu dem Eingeständnis durch, der Klimawandel könne ein Faktor bei der Entstehung der Buschbrände sein. Denn es sind ja längst nicht mehr nur Wissenschaftler, die warnen, oder Schüler und Klimaaktivisten, die protestieren und die Scott Morrison noch bis vor kurzem als grüne, weltfremde Spinner abtat. Es sind Männer der Praxis, wie der pensionierte Feuerwehrchef von Neu-Süd-Wales, Greg Mullins, die die Regierung wegen ihrer Klimapolitik angreifen. Sie haben jetzt eine Krisenkonferenz einberufen, die Regierung ist ebenfalls eingeladen, hat aber bislang noch nicht reagiert. Wir müssen einfach etwas tun, weil es von Seiten der Regierung an Führung mangelt. Der Premierminister sagt, Klimawandel könnte ein Faktor dieser Buschbrände sein, aber es ist die Hauptursache. Wir sind 29 Firefighter, das sind zusammen 1000 Jahre Berufserfahrung. Und wir sehen doch, dass es immer schlimmer und schlimmer wird. Wir erleben in Queensland und Neu-Süd-Wales und Victoria die extremste Hitze, schlimmste Trockenheit und verheerendsten Brände jemals. Wir brauchen jetzt neue Ideen. Wir müssen was tun. Denn eines der größten Probleme ist ja auch, dass uns das Wasser ausgeht. Also, was wollen wir tun in Zukunft? Premierminister Scott Morrison jedenfalls betet für Regen. Auch wenn er heute sicher nicht mehr mit einem Stück Kohle ins Parlament käme, die Diskussion über den Klimawandel möchte er derzeit nicht führen. Es sei nicht die Zeit für Streit. Australier müssten in dieser Notlage zusammenhalten und sich helfen. Vermeiden jedoch, wird der Premierminister das Thema auf Dauer nicht mehr können. Dafür ist es zu drängend geworden.
Australien im Dauer-Krisenmodus, Holger Senzel über die Folgen der Waldbrände für das politische Klima im Land. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.